EU-Green Deal ist durch. Der ist einfach abgesegnet und es gibt eine Verordnung, die uns in diese Richtung drängt. Und ich sehe sehr viel Positives für eine europäische Produktion. Wir müssen sicherlich unsere Hausübungen machen. Wir brauchen, glaube ich, viel, viel länger Zeit, als das sich die Europäische Union vorstellt. Ich denke, es ist im Sinne der Umwelt.
Made in Green, der Nachhaltigkeitspodcast von SAZ Sport. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Made in Green, dem Nachhaltigkeitspodcast von SAZ Sport. Vor welchen Herausforderungen stehen Hersteller und Händler in Zeiten des Wandels? Was gibt es Aktuelles zu berichten und was hat sich verändert? All dies bespreche ich seit nunmehr 2 Jahren mit Experten, vornehmlich aus der Sport- und Outdoor-Branche. Also auch gern mal reinlauschen in die älteren Folgen. Diese findet ihr über den Podcast-Kanal von SAZ Sport, über die üblichen Portale wie Spotify und Apple Podcast. Am besten gleich den Kanal abonnieren. Ja, dann kommen wir zur heutigen Folge. Nachdem ich zuletzt mit Kai Landwehr von MyClimate über den Sinn von CO2-Kompensation und richtiger Kommunikation im Rahmen nachhaltiger Transformation gesprochen habe, geht es heute um nachhaltige Produktion und Lieferketten in Europa. Die Mission der Firma lautet: Wir beweisen jeden Tag, dass innovative, hochqualitative Sportbekleidung verantwortungsvoll in Österreich und Europa hergestellt werden kann. Darüber spreche ich mit Otto Leodolter, dem CEO von Löffler, den ich nun in Ried herzlich begrüße. Hallo Otto.
Servus Ralf, freut mich, dass wir eine gemeinsame Stunde verbringen können.
Ja, ich freue mich auch darauf. Ihr habt ein paar spannende Sachen zu berichten. Darauf gehen wir jetzt in der Folge ein. Eine Frage an dich. Ihr stellt Sportbekleidung für das ganze Jahr her. Welche Jahreszeit magst du persönlich am liebsten?
Also ich bin persönlich ein universeller Mensch. Ich freue mich im Sommer auf das Radfahren und Laufen und auf den Bergsport. Bin jetzt irgendwie schon wieder ganz gespannt, wie der Winter wird. Bin ein leidenschaftlicher Skilangläufer und auch Skitourengeher. Aber natürlich liebe ich auch die Skipisten unseres österreichischen Landes und ich genieße jede Art von Sport der Jahreszeit entsprechend. Also ehrlicherweise ein universeller Sportler.
Okay, dann habt ihr ja die ideale Base-Layer-Geschichte dafür in großen Teilen. Dennoch ist bei euch so, Bike ist der größte Teil in der Kollektion, macht am meisten auch im Umsatz aus. Wie entwickeln sich die anderen Produkte? Wie ist das im Verhältnis in diesem Jahr zum Beispiel?
Ja, das ist richtig. Der Bike-Umsatz ist unser größtes Segment, weil man natürlich auch zur Kenntnis nehmen muss, dass das Radfahren schon mehr oder weniger ein Ganzjahressport geworden ist. Es gibt im hohen Norden Deutschland sicherlich Gebiete, wo man einfach den ganzen Winter schön Radfahren kann. In Österreich gibt es sicherlich noch Regionen, speziell Tirol, Vorarlberg, wo halt der Winter sehr streng ist, wo das Radfahren eher sekundär ist. Daher eigentlich das große Segment Rad, das wirklich schon sehr universell und sehr Ganzjahressport geworden ist. Aber für uns bei Löffler ist es sehr, sehr wichtig. Wir haben ein ganz großes Segment, das ist die Unterwäsche. Wir haben im Winter ein wirklich wesentliches Segment, den Nordic Sports, den wir stark eigentlich in ein universelles, eine universelle Produktgruppe umbauen wollen, sprich Nordic, Skilanglaufen, aber auch das Winterrunning, das ein wesentliches Thema mittlerweile geworden ist. Also wir versuchen, universelle Artikel zu entwickeln, die man multifunktionell verwenden kann.
Okay, jetzt kann man eurem Nachhaltigkeitsbericht entnehmen, dass ihr 70% der Stoffe für die Kollektion bei euch in Ried selber herstellt. So, ich würde mal ganz gern noch einen weiteren Schritt zurückgehen. Wieso produziert ihr eigentlich in Europa und warum habt ihr nie in Asien produziert?
Naja, das ist eine historische Entscheidung, denke ich, die meine Vorvorgänger getroffen haben. Es gab ja schon mehrere Male diese Thematik, dass sich Produktionskosten gewaltig verändert haben. Man hat damals entschieden, in Österreich, Europa zu bleiben. Und wir haben diesen Weg jetzt eigentlich die letzten 15 Jahre sehr konsequent fortgesetzt. Natürlich wird er immer wieder hinterfragt, ob das nur immer richtig ist. Aber mit der ganzen Thematik Nachhaltigkeit ist es für uns eigentlich immer wesentlicher geworden zu sagen, wir haben einen österreichischen Standort, wir kennen unsere Produktionstiefe, wir haben eine enorm tiefe Fertigungstiefe, sprich vom Garnweg bis zum fertigen Produkt hier in Ried im Innkreis. Und wir haben ausgewählte Lohnbetriebe und einen eigenen Tochterbetrieb in Bulgarien, wo halt die Kontaktsituation eine wesentlich einfachere ist, als wie wenn man nach Asien geht. Also für uns ist es ein klarer Weg, den mir meine Vorvorgänger schon eigentlich geebnet haben. Und wir im Führungsteam sind uns einig, dass das für uns der richtigere Weg ist.
Was gibt es denn sonst noch für Vorteile, in Europa zu produzieren?
Ja, es gibt natürlich, die kurze Lieferkette ist, glaube ich, jetzt mittlerweile das größte Asset, das man hat. Wie gesagt, wir sind ja hier in Ried im Innkreis in Oberösterreich ein vollstufiger Betrieb. Das heißt, wir kaufen Garne ein aus ganz Europa natürlich. Wir verstricken diese Garne. Wir haben kurze Wege zu unseren Ausrüstern, sprich zur Färberei, nach Vorarlberg oder auf die Schwäbische Alb. Und wir kommen dann retour nach Ried und versuchen hier Produkte komplett fertig zu fertigen, beziehungsweise dann vorgearbeitete Halbfabrikate in Bulgarien fertig nähen zu lassen. Das heißt, wir versuchen ganz bewusst kurze Transportwege zu organisieren, einfach um diese CO2-Fußabdruck des einzelnen Produkts auch wirklich so gering wie möglich zu halten.
Lässt sich eine Produktion in Europa wirtschaftlich betreiben in der heutigen Zeit? Wir hören überall von Preisexplosionen, erleben es auch im Alltag, wenn wir einkaufen gehen. Sporttextilien ist das natürlich auch der Fall. Also die Preise sind gestiegen. Lässt sich wirtschaftlich in Europa produzieren?
Ja, natürlich. Wir schreiben seit den 80er Jahren durchgängig positive Ergebnisse. Das heißt, wir können es, wir wollen es und wir müssen es auch tun. Unseren Eigentümern sind wir verpflichtet. Wir haben die Aufgabe, positive Ergebnisse zu erwirtschaften. Aber es ist ein Prozess. Man kann heutzutage nicht sagen, wir kommen nach Europa zurück und wir können positiv arbeiten, sondern es ist ja ein 15, 20 Jahre langer Prozess, den wir eingeleitet haben, wo man halt wirklich Kosten analysiert, überprüft, versucht zu reduzieren. Das heißt, es geht auf der einen Seite um ein optimales Kostenmanagement, auf der anderen Seite aber auch durch kluge und ausgeklügelte Produkte den Konsumenten zu überzeugen, dass einfach ein europäisches, österreichisches Produkt einen Mehrwert bietet, den man auch bereit ist, dann zu bezahlen. Wir müssen auf beiden Seiten arbeiten und das ist sicherlich immer wieder die große Herausforderung, dass man eben den Konsumenten überzeugt, diesen Mehrwert, den wir ihm bieten, mit einer nachhaltigen, funktionellen Sportbekleidung auch zu bezahlen.
Sind denn Produkte, die in Europa hergestellt werden, also in dem Fall eure Produkte, sind die automatisch teurer?
Die müssen automatisch teurer sein, weil natürlich unsere Lohnkosten in Europa auf einem ganz anderen Niveau spielen, wie das in Asien, Bangladesch so der Fall ist. Auch die Materialkosten sind natürlich ganz anders. Dagegen stellen muss man dann diese langen Transportwege, die natürlich aus Asien zu uns kommen, plus die diversen Zölle. Aber im Großen und Ganzen ist es logisch, wir wollen unsere Mitarbeiter ordentlich bezahlen. Auch die wollen einen ordentlichen Lebensstandard führen. Das heißt, wir sind eigentlich verpflichtet, europäische Löhne zu bezahlen und damit automatisch rechnet sich das Produkt etwas teurer.
Okay, aber eure Rückmeldung ist ja, und die Zahlen sind positiv, du hast das auch gerade schon gesagt, die Kunden sind bereit, Made in Europe zu bezahlen.
Das ist richtig und wir freuen uns immer wieder, wobei wir auch immer wieder sehen, dass wir dazu den Fachhandel brauchen. Wir brauchen einen gut ausgebildeten Verkäufer auf der Fläche, der die Argumente, die es braucht, um dieses Produkt zu verkaufen, auch versteht und an den Konsumenten, an den Endkonsumenten bringt. Also es ist eine Kette, die notwendig ist, um wirklich das Produkt dann beim Endkonsumenten platzieren zu können. Und wir sind immer wieder überzeugt, wir hören das auch von vielen unserer Konsumenten, wenn ich einmal ein Löffler-Produkt getragen habe, dann bin ich sozusagen angefixt und es ist immer wieder ein leichteres, dann ein nächstes Produkt von uns zu kaufen.
Auf die Produkte und was ihr an Innovation in diesen Produkten eingewoben habt, so möchte ich es jetzt mal nennen, kommen wir gleich noch zu sprechen. Erstmal grundsätzlich, einer der Leitsätze von Löffler ist ja, dass ihr das Unternehmen nachhaltig führen wollt. So, das ist quasi mit Beginn der Gründung der Firma ja implementiert worden. Ein Kernsatz von euch. Was macht denn ein nachhaltig geführtes Unternehmen aus eurer Sicht aus?
Ich bin jetzt mittlerweile seit mehr als 13 Jahren im Unternehmen als Geschäftsführer tätig und wir haben seit dem Beginn, seit ich dabei bin, immer wieder die Diskussion geführt, warum soll man eine nachhaltige Berichterstattung implementieren? Wir arbeiten ja sowieso in Österreich, Europa. Wir arbeiten nach den europäischen Gesetzen und das muss doch dem Konsumenten genügen. Dem ist aber leider nicht so. Durch diese wirklich vielen Labels, die heute am Markt unterwegs sind, und auch der kritische Konsument, muss man ja positiv erwähnen, sucht einfach nach Argumenten. Ist das richtig, was die Leute machen? Ist es nachhaltig? Diese Themen, glaube ich, die haben wir vom Anfang an gehabt. Und wir haben dann irgendwann festgestellt, ohne eine ordentliche Berichterstattung, ohne eine ehrliche, offene Berichterstattung, ist es nicht glaubwürdig genug. Und daher haben wir eigentlich vor vielen Jahren, vor 8, 9 Jahren schon begonnen, einmal einen ersten Nachhaltigkeitsbericht zu schreiben. Und ein Nachhaltigkeitsbericht beinhaltet ja mehr Facetten. Erstmal muss ich die eigenen Mitarbeiter davon überzeugen, zu sagen, das ist unser Weg, das ist unsere Vision, da wollen wir uns glaubhaft weiterentwickeln. Und natürlich der zweite Aspekt ist, wir müssen unsere Konsumenten überzeugen von diesem Weg, den wir gehen und ihnen glaubhaft versichern, dass das der richtige Weg ist. Zusätzliche Aspekte wie unsere Lieferanten und Partner, die wir dazu brauchen, um unsere Produkte erfolgreich fertigstellen zu können, das ist dann ein Nebenschauplatz, der aber auch sehr, sehr wichtig ist. Also es geht darum, dieses Thema Nachhaltigkeit in allen Ebenen zu implementieren und eigentlich alle in eine Richtung auszurichten, einfach um erfolgreich zu werden, ja. Das war vom Anfang an, vom Beginn an und wie gesagt, von meinen Vorgängern schon implementiert, der Weg, und der ist für uns erfolgreich und gut.
Hast du denn den Eindruck, dass es im Unternehmen erfolgreich umgesetzt wird, also dass es auch in den Köpfen von den Mitarbeitern angekommen ist und auch angenommen wird, sodass es auch leicht umgesetzt werden kann?
Ja, auf alle Fälle, nur halt in sehr, sehr kleinen Schritten. Aber ein klassisches Beispiel ist, wir haben vom ersten zum zweiten Nachhaltigkeitsbericht, den wir letztes Jahr dann präsentiert haben, haben wir zum ersten Mal unseren CO2-Fußabdruck berechnen lassen. Und da kommt natürlich dann zum Vorschein, dass ein wesentlicher CO2-Verursacher die Anreise der Mitarbeiter zur Produktionsstätte sind. Und wenn man dieses Thema transparent kommuniziert, und das machen wir, dann lernst du plötzlich, der eine Mitarbeiter kommt mit dem Fahrrad, es bilden sich Fahrgemeinschaften, der eine kauft sich ein Elektrofahrzeug. Also es gibt kleine Signale, die in diese Richtung deuten, dass durch eine offene, ehrliche Kommunikation auch Mitarbeiter sensibilisiert werden für dieses Thema und sich auch damit identifizieren.
Wir unterbrechen kurz, um euch auf unser Jobportal aufmerksam zu machen. Wenn euer Team noch nicht komplett ist und ihr auf der Suche nach talentierten Fachkräften seid, dann schaut doch mal auf jobs.saz.de vorbei. Dort findet ihr das richtige Fachpersonal für die Sport-, Lifestyle- und Bike-Branche. Da ist alles dabei, vom Außendienstmitarbeiter bis zum Zweiradmechaniker. Los geht's! Findet euren neuen Lieblingskollegen auf jobs.saz.de. Und jetzt geht's weiter zum Interview. Interessant ist ja, ich unterhalte mich ja mit vielen Geschäftsführern aus den unterschiedlichsten Sportartikelfirmen und Bereichen und auch darüber hinaus. Und dieses Thema Kommunikation von nachhaltigen Elementen, die man in eine Produktion installiert hat, da tun sich viele schwer, vor allem aus den Gründen, die du auch gerade genannt hast, weil sie in einer Selbstverständlichkeit schon von verschiedenen Sachen ausgehen und einfach das Ding nicht richtig kommunizieren, beziehungsweise gar nicht kommunizieren. Ne? Mit Kai Landwehr habe ich in der letzten Folge auch drüber gesprochen und sagte, eigentlich ist das mit das größte Problem, dass diese positiven Dinge nicht erzählt werden. Manchmal aus Angst vor Greenwashing-Vorwürfen so. Ist das bei euch auch teilweise noch vorhanden, dass man Angst hat, was Falsches zu kommunizieren?
Nein, wir sind in dem Thema, glaube ich, schon sehr weit fortgeschritten. Wir haben ein wirklich starkes Marketing-Team und gemeinsam mit unserem Nachhaltigkeitsmanager, mit dem Markus Reisecker, der extrem stark auf dieses Thema fokussiert ist, versuchen wir wirklich immer abzuwägen, ist es Greenwashing, ist es seriös? Und unser Weg ist einfach diese Seriosität und alle Beiträge, die wir versuchen zu kommunizieren, sind aus unserer Sicht wirklich fundiert und seriös. Man muss aufpassen, weil natürlich es ist immer ein gewisser Kompromiss dabei. Man kann nicht bis zum letzten Segment alles wissen und man kann auch nicht immer alles kommunizieren, weil es halt einfach nicht funktioniert. Aber im Großen und Ganzen versuchen wir wirklich da auf dieser Ebene seriös und ehrlich zu kommunizieren. Und ich glaube, das ist auch der einzige richtige Weg, den man gehen kann. Betrifft auch unsere Mitarbeiter. Wenn was schlecht läuft, muss man es ja ihnen auch sagen. Und so gesehen, glaube ich, ist es wichtig, immer da auf dem sauberen Pfad unterwegs zu sein.
Du sprichst einen wichtigen Punkt an. Also Mitarbeiter sollen ja auch Rückmeldungen geben, wenn etwas nicht so gut läuft. So, das ist ja auch ein Teil von nachhaltiger Unternehmensführung, der soziale Aspekt. Das betrifft bei euch die Produktionsorte in Ried und Bulgarien. Wie stellt ihr euch in diesem sozialen Punkt auf und wie stellt ihr euch im Punkt soziale Nachhaltigkeit auf?
Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Aspekt. Und wie du mich zuerst gefragt hast, was ist der Vorteil von einer europäischen Produktion? Ehrlicherweise kann man viele unserer Produktionsstätten mit dem Fahrzeug erreichen. Das heißt, wir müssen nicht unbedingt 8 Stunden Flüge in Kauf nehmen, um unsere Lohnbetriebe besuchen zu können. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt. Und ich muss immer wieder sagen, wir sind ja in unserer Kleinheit, wie wir als Löffler dastehen, auch in der Lage, immer diesen persönlichen Kontakt zu unseren Lohnbetrieben, aber auch zu unseren eigenen Betrieben zu halten. Das heißt, ich besuche unsere Lohnbetriebe, alle unsere Lohnbetriebe, wohlgemerkt, 2-mal pro Jahr. Wir sitzen beisammen, wir haben natürlich Checklisten, wo wir überprüfen, ob alles in Ordnung ist, aber es kommt ja viel, viel mehr meiner Ansicht nach auf dieses persönliche Gefühl an, das man bekommt, wenn man durch einen Betrieb geht. Geht es den Leuten gut? Wenn man 2 Tage vor Ort ist und dort mit den Leuten arbeitet, spürt man auch die Themen, die gerade aktuell sind. In den letzten 2 Jahren, die enorme Kostenexplosion in allen europäischen Ländern, die uns alle getroffen hat. Also man spürt ja diese Themen und es gibt ja immer wieder Lösungen. Es ist ja nicht so, dass man dann wieder heimfährt und sagt, ja, das ist das Problem des Lohnpartners, sondern dadurch, dass der zu 100% von uns abhängig ist, muss ich eine Lösung suchen, die für ihn gut ist, weil wenn ich keine Lösung finde, dann verliere ich den Partner und dann habe ich keine Produktionskapazitäten mehr. Also es ist ja ein Hand in Hand, das extrem gut funktioniert durch diesen vielen persönlichen Kontakt, den nicht nur ich habe, sondern auch unsere Produktionsleitung, unsere Qualitätssicherung, unsere Endkontrolle. Wir sind ja sehr viel unterwegs und sehr umtriebig.
Also sind die Rückmeldungen auch durchaus positiv, höre ich daraus. Die Mitarbeiter melden sich und es werden Sachen angegangen, wenn es Probleme gibt, sozialer Natur oder so darüber hinaus. Ja. Ein Teil der Produktion sind die Produktionsstätten und es gibt dann die Zulieferer. Ja. Genau. Im Rahmen dieses EU Green Deals ist es ein bisschen umfassender geworden. Man braucht quasi ein Commitment von den Zulieferern zu den nachhaltigen Bemühungen, die man als Unternehmen ja selbst schon angehen muss. Das ist eine Art Kodex, Verhaltenskodex, genau, der unterschrieben werden muss. Jetzt hört man da unterschiedliche Sachen aus der Branche, aber es ist immer gut, sich mit Leuten wie dir zu unterhalten, wie ihr damit umgeht. Weil manchmal hört man, dass die Zulieferer genötigt werden, in Anführungszeichen, den eigenen Weg zu unterschreiben und quasi das Unternehmen dadurch grün zu machen, so möchte ich es mal nennen. Wie ist denn euer Weg im Umgang mit diesem Kodex und wie holt man die vernünftig an Bord, dass die auch Partner sind? Weil die sind ja teilweise schon langjährige Partner.
Das ist richtig. Da muss man zuerst ein bisschen ausholen. Grundsätzlich glaube ich, wir haben den Vorteil bei Löffler, dass wir eigene Betriebe haben. Das heißt, wir haben unsere Produktionsstätte hier in Ried, wo wir trotzdem knapp 200 Mitarbeiter beschäftigen, und wir haben unseren Lohnbetrieb, unseren eigenen Betrieb, 100% Tochterbetrieb in Bulgarien mit 100 Mitarbeiterinnen. Das heißt, das ist der eine Aspekt. Was haben wir da gemacht? Wir haben vor vielen Jahren begonnen, natürlich unsere Materialien, die wir einkaufen, sind alle Ökotex 100 Standard. Das ist ja, glaube ich, heutzutage ein Basisstandard, den man einfach braucht. Wir haben 2014 zum ersten Mal hier in Ried im Innkreis Ökotex Step Zertifizierung durchgemacht. Das heißt Sustainable Textile Production. Wir sind die ersten in Österreich gewesen, die dieses Zertifikat bekommen haben. Und wir haben in den letzten Jahren uns wirklich bemüht, auch unseren Betrieb in Bulgarien, unseren eigenen Betrieb in Bulgarien STEP zertifizieren. Das heißt, wir haben eine Basis geschaffen, einfach einmal um ein gemeinsames Verständnis von sozialer und ökologischer Verantwortung zu bekommen. Und diese sozialen und ökologischen Standards versuchen wir auf unsere Lohnbetriebe auszurollen. Mit einem Verhaltenskodex, ja, da gebe ich dir recht, es gibt einen Verhaltenskodex, aber wir lernen auch, dass unsere europäischen Partner, die wir zum Großteil haben, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit und Standards beschäftigen. Und dann gibt es natürlich Verhaltenskodex, wie wir ihn haben, für unsere Lohnbetriebe und für unsere Zulieferbetriebe, der unterschiedlich ist. Und aus diesem Titel heraus kommt man mit verschiedenen Partnern ins Gespräch und sagt, wir haben da was anderes, wir haben da was Besseres. Und es geht ja am Schluss darum, zu einem Gespräch zu kommen und eine gute Lösung zu finden. Es geht dann nicht nur darum, einen Standard aufzuoktroyieren, weil den kannst du nur durch Überprüfen sicherstellen. Wenn du aber in die Freiwilligkeit kommst und aus Überzeugung den Lohnbetrieb oder den Lieferbetrieb mit diesem Thema beschäftigst, dann geht es wesentlich einfacher. Also das heißt für mich ein zweiteiliges System, was mache ich im eigenen Betrieb oder in den eigenen Betrieb? Mit STEP, glaube ich, haben wir und Made in Green haben wir wirklich ein hochwertiges Label, das auch von Green bisher hoch eingeschätzt ist. Und wir versuchen, unsere Lohnbetriebe und auch unsere Lieferbetriebe von diesem Weg zu überzeugen. Natürlich mit Verhaltenskodex, die wir dann jährlich mit den Betrieben besprechen, aber auch unterschreiben lassen, natürlich.
Mhm. Das hast du es eben so beiläufig gesagt. Der Standard 100 ist mittlerweile obligatorisch. Ja, das ist so. Eigentlich super, oder?
Ja, aber wenn man sich überlegt, wie lang es diesen Standard schon gibt, dann das ist ja in den 80er Jahren implementiert worden, wie lange es braucht, dass sowas zur Selbstverständlichkeit wird, dann wissen wir, wie lang der Weg zum Green Deal noch sein wird.
Naja, das stimmt natürlich. Aber trotzdem ist es so, dass es mittlerweile ja auch Standard sein muss. Und das ist auch richtig so. Und schön, dass es erreicht worden ist, auch wenn der Weg sehr lange war. Ich weiß, ich habe das in der Vorrecherche mir angeguckt. Ihr wart 89, habt ihr schon ein Siegel euch geholt. Das hieß damals noch Textiles Vertrauen. Ja.
Genau. Und das war aber schon von Ökotex.
Genau, ist aber schon sehr, sehr lange dabei. Ne?
Ja, genau.
Die Siegel. Das hat sich ja verändert über die Jahre. Und du sagst, es dauert auch ein bisschen. Jetzt hat man diese Siegel. Kann man damit besser verkaufen?
Nein, das glaube ich nicht, weil es gibt, wie schon angesprochen, es gibt eine Flut von Siegeln und ich glaube, es ist dem Konsumenten ganz, ganz schwer gemacht, im Moment zu unterscheiden, was ist ein gutes und was ist ein weniger gutes Siegel. Ich glaube, es sind alle Unternehmungen bemüht, ordentliche Produkte zu präsentieren und versuchen heute über Marketing-Siegel das Thema an den Konsumenten zu bringen. Das hat ja jetzt, glaube ich, einmal die Europäische Union irgendwie unterbunden. Und ich glaube, das ist auch gut so. Und damit wird es, glaube ich, zukünftig leichter für den interessierten Konsumenten, die Qualität des Produkts anhand eines Siegels einschätzen zu können. Im Moment, glaube ich, ist da sehr viel Ungemach drinnen, weil einfach sehr viele Themen einfach nicht ganz klar definiert sind. Und so gesehen ist es eher schwierig im Moment, mit diesen Siegeln umzugehen, würde ich so ganz vorsichtig formulieren.
In diesem Nachhaltigkeitsbericht, den du auch schon erwähnt hast, ihr habt den zweiten herausgebracht. Was ist ein Learning vom ersten zum zweiten, das wichtigste Learning? Was sind die Unterschiede in der Herangehensweise aus Unternehmenssicht?
Ja, grundsätzlich haben wir uns den Wie gesagt, wir haben ja schon vor vielen Jahren begonnen, uns mit dem Thema Nachhaltigkeit zu beschäftigen. Wir waren irgendwann einmal so weit zu sagen, wir schreiben unseren eigenen Nachhaltigkeitsbericht. Wir haben dann festgestellt, dass man ohne externe Beratung keinen wirklich seriösen Nachhaltigkeitsbericht schreiben kann. Wir haben daraus gelernt, wir haben unseren ersten Bericht schon nach GRI-Standard geschrieben. Das, denke ich, ist wirklich ein hoher und sehr wertiger Standard. Der zweite Bericht ist jetzt wesentlich einfacher gelaufen, natürlich, weil man ja im ersten Bericht extrem viele Daten sucht, die im Unternehmen vorhanden sind, aber nicht standardisiert abrufbar sind. Und ich denke, wir haben einen wirklich ausgezeichneten Berater gehabt, der uns wirklich vom Anfang an schon hingewiesen hat, zu sagen, passt auf einmal, wir brauchen diese Daten und diese Daten sind jährlich abzurufen. Das heißt, versucht sein System aufzubauen, das uns ermöglicht, auf Knopfdruck Daten zu generieren. Und das war, glaube ich, das wichtige Learning zwischen dem ersten und dem zweiten Bericht, einfach zu sagen, die Datenbasis ist valide, wir entwickeln diese Datenbasis weiter und auf Basis der Daten, die man im Unternehmen halt zur Verfügung hat, kann man dann auch, glaube ich, sehr, sehr seriöse Informationen in den Nachhaltigkeitsbericht hineingeben. Wie gesagt, wir haben nach GRI-Standard den ersten Bericht und den zweiten Bericht geschrieben. Wir sind jetzt gerade dabei, den Anforderungen der Europäischen Union, was die Berichterstattung betrifft, einfach mal zu überprüfen, ob wir mit dem GRI weiterkommen oder ob wir auf eine andere Berichterstattung umstellen müssen. Aber die Basis auch für eine neue Berichterstattung sind die Daten, die wir zur Verfügung haben, und die ist einmal valide. Und wir haben schon gelernt, dass wir halt einfach beim ersten Mal die eine oder andere Rechnung mit Kompromissen versehen gehabt haben. Beim zweiten Mal war es jetzt wesentlich seriöser und jeder, der unseren Nachhaltigkeitsbericht anschauen will, er ist auf unserer Homepage abgebildet, wird sehen, dass wir sehr viele Daten preisgeben. Aber wir sind der Meinung, offene und ehrliche Kommunikation ist wichtig in diesen Themen, auch wenn man das eine Mal oder das andere Mal die Tür und das Tor aufmacht für Mitbewerberrecherchen.
Also es ist ja so, dass es sehr, sehr aufwendig ist. Ist das überraschend aufwendig oder rechnet man damit? Also wenn ihr jetzt zum Beispiel beim zweiten Bericht CO2-Emissionen implementiert habt in den Bericht, ist es ja nochmal ein ganz schöner Schritt mehr und auch ein Arbeitsaufwand mehr.
Ja, natürlich, man lernt vom. Der erste Bericht war noch Führungskräfte 1 und Geschäftsführer-Thema. Dann plötzlich lernt man, man braucht einen Nachhaltigkeitsmanager, der sich um diese Themen kümmert, weil es geht ja, es ist ja nicht der One-Man-Show, sondern es ist, wie schon gesagt, das ganze Unternehmen damit beschäftigt. Es ist jede Abteilung damit beschäftigt, die Daten für den Nachhaltigkeitsbericht zu bringen, aber auch die Maßnahmen umzusetzen, die im Nachhaltigkeitsbericht ja als Ziele formuliert worden sind. Das heißt, es ist ein Abwägen von Geben und Nehmen für die einzelnen Abteilungen und es ist ein enormer Aufwand für Unternehmen in unserer Größe. Das muss man einfach so zur Kenntnis nehmen. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es Schritt für Schritt einfacher wird. Man kriegt Routine und auch das werden wir ganz normal in unseren täglichen Arbeitsprozess implementieren, wie so vieles andere halt auch.
In dieser Forderung der EU-Regelung, Forderung, also eigentlich ist es eine Regelung, es ist ein Gesetz, der EU-Green Deal, sieht unter anderem vor, dass mehr Transparenz in die Lieferkette kommt. Einen Teil haben wir, das ist diese Codex-Geschichte. Das andere ist, dass man Transparenz bei den Produkten schaffen muss. Ihr habt eine Lösung für euch gefunden und habt es Retraced genannt. Magst du kurz beschreiben, was das ist und auf welchen Produkten das zu finden ist?
Ja, Retraced ist eine Plattform für nachhaltiges Lieferkettenmanagement in der Mode- und Textilindustrie. Da wird letztendlich die gesamte Lieferkette erfasst, ausgewertet und verwaltet. Und es ist eine Form von Blockchain-Konzept. Das heißt, alle Lieferanten, vom Garnlieferanten, vom Knopflieferanten, vom Reißverschlusslieferanten, melden in dieses System ein. Und das Produkt, das daraus gefertigt wird, präsentiert eigentlich über dieses Retraced, über diesen QR-Code, eine komplette Lieferkette. Das ist eigentlich das Geniale an dieser Geschichte. Das heißt, als Produzent, als Hersteller hat man nicht die Aufgabe, jedes einzelne Teilsegment zu bearbeiten, sondern es ist der jeweilige Lieferant angehalten, Informationen in das System einzumelden und dann kann man das schön vernetzen. Und das hilft ja nicht nur uns als Löffler, sondern diese Retrace-Plattform ist ja mittlerweile schon sehr anerkannt in der textilen Welt und es hilft ja vielen anderen Produktionen auch, weil natürlich die Basis ja immer dieselbe ist. Der Zipper wird immer, oder es gibt 3-4 Lieferanten von Zippern, es gibt Garnhersteller, es funktioniert eigentlich ganz gut und diese Information dann ordentlich auszusteuern und dann an den Konsumenten weiterzugeben, finde ich, ist eine sensationelle Idee, um Transparenz in die Lieferkette zu bringen.
Habt ihr denn Rückmeldung aus dem Handel, ob auch dieser QR-Code gescannt wird und ob es Rückmeldungen gibt dazu vom Konsumentenseite?
Ja, vom Konsumentenseite kriegen wir schöne Rückmeldungen, aber es geht hauptsächlich vom Konsumenten, vom Endkunden aus, der sich wirklich damit beschäftigt. Wie weit sich der Verkäufer auf der Fläche damit beschäftigt, um seinen Beratungsprozess besser gestalten zu können, das wissen wir weniger, aber natürlich bei allen unseren Händlerschulungen, die wir vor Ort hier in Ried durchführen, wird das Thema Retraced und Made in Green natürlich angesprochen und dort wird immer wieder darauf hingewiesen, dass auf dieser Plattform eigentlich eine sehr transparente Lieferkette abgebildet ist.
Wenn ihr die Händler da habt, dann weist ihr die natürlich auch auf eure Innovationen hin. Und da ist aus eurem Hause in den letzten Jahren einiges gekommen. Da würde ich jetzt gerne ein bisschen in die Produkte einsteigen, Otto. Ihr arbeitet mittlerweile auch mit Recyclingfasern, mit Polypropylenfasern, recycelten. Euer Prozess ist ein bisschen anders angelegt, als man das vielleicht so langläufig kennt. Nimm uns mal mit in die Produktion. Wie ist es zu diesen Prozessen gekommen, zu diesen neuen Fasern und in welchen Produkten verarbeitet ihr die und wo kommen auch Naturfasern ins Spiel?
Ja, da möchte ich dich gerne mitnehmen in die Produktion unserer Unterwäsche, weil dort, glaube ich, für uns der Prozess am weitesten fortgeschritten ist. Wir wissen alle, dass dieses Thema Verwendung von nachhaltigen Fasern in den letzten 3-4 Jahren sehr stark in den Fokus gerückt ist. Das heißt, es war einfach part of the deal, würde man sagen. Man braucht recycelte Fasern, um diese Green Deal zu erreichen. Wir haben alle gelernt, dass dort Lieferengpässe gibt, dass dort auch Probleme gibt, diese Fasern ordnungsgemäß herzustellen. Aber es gibt ja trotzdem auch im internen Prozessablauf immer wieder Möglichkeiten, solche Prozesse anzustoßen. Und deswegen möchte ich dich gerne jetzt mitnehmen in unsere Unterwäschenproduktion. Wir stricken, unsere Unterwäsche besteht aus Polypropylen. Die Sommerunterwäsche ist eine sehr, sehr große Menge, die wir da brauchen. Und das heißt, wir versuchen einmal, das Polypropylen ordentlich in Ried zu verstricken. Es wird dann natürlich gewaschen und gereinigt und für die Produktion vorbereitet. Und wir haben dann die Möglichkeit im Zuschnitt, wir haben unseren Zuschnitt hier in Ried im Innkreis, wir schneiden da über 10 Millionen Teile zu, diese Zuschnittabfälle herauszufiltern. Das heißt, wir versuchen, ein Virgin-Material nicht wegzuschmeißen, Virgin-Material in dem Sinne, dass es Abfall ist, weil es halt aus dem Zuschnitt heraus passiert. Wir versuchen, diese Materialien zu sammeln. Wir sortieren sie entsprechend den verschiedenen Materialien, Polyester, Polypropylen und so weiter. Und wir liefern diese Virgin-Zuschnittabfälle unserem Vorlieferanten, sprich dem Garnlieferanten, zurück. Und der hat die Möglichkeit, dieses ordentlich sauber sortierte Material wieder in seinem Produktionsprozess zu implementieren. Sprich, er kann 5-10% von diesem Material wieder zum normalen Prozess beimengen und hat so die Möglichkeit, dass er einen gewissen Recyclinganteil automatisch verwendet. Das ist gar nicht unerheblich, weil wir haben im letzten Jahr, glaube ich, fast 10 Tonnen Material Polypropylen so heraussortiert. Das ist natürlich ein hochaufwendiger Prozess. Ich darf dir sagen, das wird händisch gemacht. Es gibt keine Maschine, die das macht, sondern wir haben da Mitarbeiter, die sich nicht den ganzen Tag damit beschäftigen, aber die sehr viel Zeit damit verbringen, die Abfälle zu sortieren und dann Sortenreihen an die Recycler oder an die Garnlieferanten zurückzuspielen. Das, glaube ich, ist ein ganz kleines Segment natürlich, das wir da haben, aber das ist einfach meiner Ansicht nach ein tolles Vorzeigeprojekt, das wir haben. Viel komplexer wird es, wenn man die 360-Grad-Betrachtung macht. Was mache ich mit alten, verwendeten Textilien? Auch dort sind wir am Arbeiten. Wir haben jetzt gerade ein Projekt laufen hier in Ried im Innkreis, sehr regional, aber wir nehmen alte Löfflerteile zurück bei uns in unserem Werksverkaufsgeschäft, versuchen die einfach einmal zu analysieren, zu sortieren, händisch zu trennen in die einzelnen Materialstufen. Und dann schauen wir mal, was wir damit machen können. Also der Prozess ist sehr langwierig, sehr komplex, aber das ist halt in unserer Größe machbar, dass man sich mit solchen Dingen beschäftigt. Und das ist wieder ein Vorteil der regionalen europäischen Produktion, wenn du diese Produktionsstätten in der Hand hast und auch vor Ort sein kannst und so verrückte Dinge einfach auch probieren kannst, weil nur daraus lernt man und schafft Erfahrung für die Zukunft.
Und Produkte mit diesen recycelten Fasern, wie heißen die aus eurem Hause? Das sind das die AirTracks?
Retracks.
Ja, genau.
Wir haben letztes Jahr, also wir haben für den Winter 24/25 jetzt eigentlich die komplette Unterwäsche Retracks in einem recycelten Material hergestellt. Das heißt, wir verwenden auf der einen Seite recyceltes Polypropylen, auf der anderen Seite einen gewissen Anteil an recycelter Baumwolle, einfach um zu zeigen, dass man recycelte Materialien hochwertig verarbeiten kann. Es ist natürlich nicht gefärbt, es ist dieses helle Grau, das halt einfach die Natürlichkeit des Materials bringt. Wir waschen alle diese Teile hier in Ried im Innkreis, das heißt, wir haben den Transportweg nur mit deutlich reduziert. Wir nähen diese Teile alle in Ried im Innkreis zusammen. Das heißt, wenn du bei uns zu Besuch bist, dann würde ich dir zeigen können, dass der Weg vom Garnweg bis zum fertigen Produkt unter 100 Meter ist. Und das, denke ich, ist einzigartig in der textilen Welt.
Generell auch ein Erfolg, dass man diese Fasern ja auch nicht nur downcyclebar verwendet, sondern ja quasi, wie heißt das denn? Dann ist ja
Upcycling. Ist es
klassisch Upcycling oder bleibt das auf einer Ebene, ne?
Also. Ja, genau. Ist ja immer ein Produkt, das ordentlich produziert worden ist, ist immer für mich ein Upcycling-Produkt, weil okay. Vom Garnweg zum Textil ist trotzdem ein ordentlicher Weg.
Ja, das stimmt wohl. Jetzt verfolgt man, und ihr macht das bestimmt auch, gibt es immer wieder Bemühungen von Firmen. Es gab zuletzt eine Firma in Dänemark, wo man gar nicht mehr Sorten reinsortieren musste. Das Projekt ist leider gescheitert. Das heißt, man konnte alles, also verschiedenste Fasern miteinander, sollten aufgewertet werden und verarbeitet werden können wieder. Das Projekt ist an Geldmitteln gescheitert. Beobachtest du so etwas, solche Bemühungen von anderen, quasi von dem Monomaterial sich loszulösen, oder wo siehst du euren Weg?
Ja, ich mache jetzt ganz kurz meine Datenbank auf. Wir sind in einigen Projekten mit implementiert, wo es darum geht, zirkulare Produkte herzustellen. Das heißt, einmal versuchen wir natürlich, unsere Strickerei zu motivieren, Monomaterialien zu stricken, die den Anforderungen eines innovativen Textils entsprechen, sprich elastisch sein, fein auf der Haut zu tragen und, und. Das heißt, wir versuchen sehr wohl einmal singuläre Materialien zu produzieren, einfach um den Recyclingprozess, den zukünftigen Recyclingprozess zu vereinfachen. Das ist die eine Welt, in der wir, glaube ich, sehr stark beschäftigt sind. Nicht nur wir, da gibt es sehr viele, die sich damit beschäftigen. Auf der anderen Seite versuchen wir auch in einem großen Projekt, das Österreich, Deutschland, EU-weit ausgeschrieben ist gerade, und ich hoffe stark, dass da nächstes Jahr der Zuschlag und die Förderunterstützung von der EU kommt, wo es wirklich darum geht, Materialien zu kodieren, um sie dann besser auseinander trennen zu können. Ich glaube, es geht einfach immer wieder um diesen Weg zu sagen, was kann ich mit einem fertigen, abgenützten Textil machen? Muss ich es in die einzelnen Segmente trennen, damit ich die einzelnen Materialien dann wieder einzeln recyceln kann? Oder gibt es ein Konzept, das es mir erlaubt, irgendwo ein Hemd in eine Maschine zu werfen und am Schluss kommt wieder was Schönes raus? Das wäre der Traum, und das, glaube ich, an dem arbeitet jeder. Wir sind aber noch, glaube ich, 3, 4, 5 Stufen davor. Wir müssen noch trennen, wir müssen einen Zipper rausnehmen und, damit das am Schluss dann auch ein seriöses Material für eine weitere Verarbeitung wieder ergibt. Wir arbeiten wirklich da viel mit Forschungsinstituten in Österreich zusammen und ich finde das auch wirklich wichtig. Aber wir als Löffler können uns eigentlich da wieder nur auf ein kleines Segment konzentrieren. Wir können uns mit Fasern beschäftigen, mit Garnen beschäftigen, die wir von unseren Lieferanten zur Verfügung gestellt bekommen, damit wir einfach dann wieder einen Stoff draus stricken, der dann besser ist für die Nachwelt.
Mhm. Ein weiterer Teil, der mit dem EU-Green Deal verbunden ist, ist die Reparierbarkeit von Produkten. Wie kommt ihr im Produktdesign bei zukünftigen oder vielleicht auch schon Produkten für diese Wintersaison, nächste Sommersaison voran? Also im Produktdesign, dass ich ein Produkt leichter reparieren kann?
Das würde ich jetzt einmal grundsätzlich gar nicht in Frage stellen. Unsere Mitarbeiterinnen können alles reparieren. Also wenn du ein Textil produziert hast und weißt, wie du es zusammengenäht hast, dann weißt du auch, wie du es auseinandertrennen kannst und wieder reparieren kannst. Wir reparieren, glaube ich, hier am Standort in Ried mehr als 2.500 Teile pro Jahr auf Kundenwunsch. Es gibt viele, die haben einen Radsturz, da ist irgendwo die Gore-Jacke hat ein Loch. Diese Teile kann man rausnehmen, kann ein neues Material einsetzen, aber auch bei Windstopper oder Unterwäscheteile, wo irgendwo was passiert. Wenn man weiß, wenn man das Know-how hat, wie ein Teil zusammengenäht ist, kann man es auch auseinandertrennen, kann es reparieren. Das ist ein Zukunftsprojekt, das wir extrem forcieren. Das funktioniert natürlich nur, wenn der Konsument bereit ist, zu sagen, passt auf einmal, das ist das Teil, das ist mein Lieblingsteil, ich möchte es eigentlich nicht wegschmeißen, sondern ich möchte es gern repariert haben. Dann muss ich es ja damit beschäftigen, wo kann ich es hinschicken, damit ich es zur Reparatur ordnungsgemäß fachmännisch reparieren lassen kann. Unsere Petra Gump ist da wirklich immer eine gute Ansprechpartnerin, die sich mit den Kunden auseinandersetzt und sagt, das können wir reparieren, lass uns das machen wir nicht mehr, das macht keinen Sinn mehr, das ist schon zu alt. Also da gibt es meiner Ansicht nach wirklich Möglichkeiten, jede Menge und wieder ein Vorteil der regionalen Produktion und Produktionsstätte vor allen Dingen.
Die Frage zielte auch darauf ab, ob ihr im Produktdesign darauf achtet, Sachen noch leichter reparierbar zu machen, also ob der Designprozess schon anders verläuft.
Jein. Eigentlich, wenn du konkret die Reparaturfähigkeit ansprichst, eigentlich nicht. Wenn du sagst, wir reden über Materialien, über Monomaterialien, um den zukünftigen Recyclingsprozess anzusprechen, dann ja. Aber man lernt jetzt im Moment schon, dass Textilien aus einer Vielzahl an verschiedenen Materialien, also ein Textil, ein Radtrikot besteht meistens aus 3 oder 4 verschiedenen Materialkomponenten. So gesehen, das brauchst du, um attraktiv am Markt zu sein. Das heißt aber, die Reparaturfähigkeit wird komplexer. Es sind kleinere Schnittteile, die musst du irgendwie rausbringen. Also im Großen und Ganzen muss ich ehrlicherweise auf diese Frage mit Nein antworten. Wir schauen im Moment, dass wir attraktive, funktionelle Textilien herbringen und wir vertrauen auf unsere Mitarbeiterinnen, dass sie die Dinge auch reparieren können, wenn sie kaputt werden.
Ist auch gut, Vertrauen in die Mitarbeiter zu haben. Ne? Genau. Und wenn es erfolgreich verläuft und euer Service wird ja gut angenommen, dann scheint dem ja auch so zu sein.
Das ist
kann man ja so zusammenfassen. Genau. Grundsätzlich haben wir jetzt immer wieder Herausforderungen des EU-Green Deals angesprochen. Das wird sehr, sehr unterschiedlich bewertet. Ich würde dich gerne fragen, was für Chancen du siehst mit dem EU-Green Deal.
Ja, ich glaube, das Fakt ist eines, ich habe mich heute in der Früh noch mal ein bisschen vorbereitet darauf und habe gesagt, ja, der EU-Green Deal ist durch. Der ist einfach abgesegnet und es gibt eine Verordnung, die uns in diese Richtung drängt. Und ich sehe sehr viel Positives für eine europäische Produktion. Wir müssen sicherlich unsere Hausübungen machen. Wir brauchen, glaube ich, viel, viel länger Zeit, als das sich die Europäische Union vorstellt. Aber ich denke, es ist im Sinne der Umwelt und da braucht man gar kein Moralapostel sein, im Sinne der Umwelt, glaube ich, wichtig, dass wir uns relativ schnell auf den Weg machen und wir tun das auch. Wir sehen da sehr viele Vorteile für uns. Aber es muss natürlich auch, es muss wettbewerbsfähig bleiben. Das ist, das, glaube ich, das große Thema jetzt im Moment. Man sieht es ja auch gerade in der Autoindustrie, wie plötzlich Zölle diskutiert werden. Ich muss da immer schmunzeln, in der Textilbranche gibt es diese Welt gar nicht. Diesen Schutz einer ganzen Industrie politisch so durchzuboxen, wäre schön in der Textilbranche, gibt's nicht. Aber wir sind auch immer wieder innovativ genug, um unseren Mitbewerbern aus Asien Parole bieten zu können. Und das, glaube ich, ist das Wichtigste. Also ich sehe das sehr positiv. Wie gesagt, es wird mit viel Arbeit verbunden sein. Es wird auch mit vielen Kosten verbunden sein. Und es wird trotzdem auch notwendig sein, von öffentlicher Seite zu kommunizieren, dass das ja Geld kostet, dass das nicht billiger werden kann, wenn man sich damit beschäftigt und diesen ganzen Prozess einfach seriös und ehrlich durcharbeitet.
Worin liegt denn für dich der Schlüssel, um ein Unternehmen erfolgreich in die Zukunft zu führen?
Der Schlüssel für eine erfolgreiche Unternehmenszukunft ist die Vision. Ich denke, wir brauchen eine Vision, die uns ins Jahr 20, 30, 40, 50 führt. Weil nur wenn ich eine klar definierte Vision habe, dann habe ich auch die Möglichkeit, meine Mitarbeiter auf diese Reise mitzunehmen. Und wir wissen alle um die Potenziale unserer Mitarbeiter. Wir müssen alle kräftig in eine Richtung ziehen, damit es funktioniert. Löffler schafft es seit über 50 Jahren und ich denke, wir haben noch gute 50 Jahre vor uns und dann werde ich mal schauen, ob das so funktioniert oder nicht, was wir uns so vorgenommen haben. Aber für uns ist die Vision, wir wollen Kunden, Sportler erfolgreich machen, nicht nur als Sportler, sondern auch als Konsument. Eine Schlüsselthematik, die uns, glaube ich, alle beschäftigt, die uns jeden Tag antreibt und die uns vorwärts bringt.
Lieber Otto, ich fand, das war ein schönes Schlusswort. Wir sind tatsächlich am Ende unserer Zeit angekommen. Danke für deine Zeit, die du dir genommen hast und für die offene und ehrliche Beantwortung deiner Fragen. Liebe Leute, alle, die ihr zuhört, Kommentare und Anregungen zu dieser Folge oder generell zur Thematik Nachhaltigkeit könnt ihr uns gerne per Mail schicken. redsport@saz.de lautet die E-Mail-Adresse. Ihr könnt uns aber auch über LinkedIn anschreiben. SAZ Sport findet ihr dort. Ihr könnt mich auch direkt anschreiben unter meinem Namen Ralf Kerr. Abonniert wie gesagt gerne den Podcast, bewertet den Podcast auch gerne, dann haben wir noch viel mehr Leute, die an diesen spannenden Themen teilnehmen können. Lieber Otto, ich wünsche dir einen erfolgreichen Start in den Winter. Jetzt sind wir noch ein bisschen weg, wir haben Anfang Oktober, aber es kommt dann doch schneller, als man meint. Viel Erfolg in der Umsetzung all eurer Produkte und wir sehen uns bestimmt an anderer Stelle wieder. Mach's gut, ja?
Danke, Ralf. Alles Gute. Ich denke, es war ein tolles Gespräch. Ich habe es wirklich genossen.
Ebenso. Danke. Also.
Alles Gute. Ciao.
Bis bald. Ciao.